Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
April, eigentlich 3 Jahre, was wir vor 3 Jahren mit Gott erlebt haben. Vielen Dank für das Lied, was wir gerade hatten. Das habe ich mir gewünscht. Es hat auch einen Grund. Soweit vorweg, das war eigentlich mein Lied für die Zeit. Und Gott, der Wunder tut. Das wäre manchmal vielleicht heute ein bisschen emotional, weil es ist krass, nach 3 Jahren immer wieder in diese Geschichte zurückzugehen. Aber das war mein Lied, wo mich eigentlich auf vielen Fahrten nach Heilbronn ins Klinikum begleitet hat. Auf dem Weg hin und auf dem Weg raus. Und deswegen habe ich mir das einfach gewünscht heute. Ein Gott, der Wunder tut, weil das war eigentlich die Aussage, wo ich mich draufgestellt habe. Dass ich Kraft kriege, wenn ich reingehe. Und dass ich wieder gestärkt werde, wenn ich wieder heimgefahren bin. Genau. Ich möchte euch heute manches erzählen, aber wir können euch viel erzählen. Aber was uns wichtig ist, dass es nicht nur eine Geschichte ist, sondern dass ihr im Glauben neu ermutigt werdet. Dass euer Gebetsleben erfrischt wird und dass euch wieder vor Augen geführt wird, wie groß und stark und mächtig unser Gott ist. Dass manche Zweifel verschwinden. Weil Jesus ist Realität. Gottes Wirke ist Realität. Wir haben es erlebt. Und davon möchten wir heute berichten. Der Charlie hat uns so kurz vorgestellt, wo wir uns herkennen. Also wir sind der Arno, die Steffi und die Emmy. Wir sind 55, 45 und 7 Jahre alt. Wir sind jetzt dieses Jahr 9 Jahre verheiratet. Und wir wohnen in Schwabach. Der Arno ist freier Architekt, hat sein eigenes Büro. Das sage ich dazu, weil es nachher auch wieder wichtig ist. Ich bin Sachverständige für Immobilie. Emmy geht jetzt in die 1. Klasse, fährt Kunststadt, hat sie auch schon gesagt. Und was ihr sonst noch wissen wollt, kommt einfach auf uns zu. Aber das ist eigentlich nicht wichtig. Es ist wichtig, was Gott einfach getan hat. Und das wollen wir heute groß machen. Und dann darfst du jetzt weiterreden. Ich bin nachher wieder dran.
Ja, auch von mir nochmal guten Morgen. Ja, danke. Das ist toll, dass wir nochmal die Möglichkeit hier bekommen. Charlie, vielen Dank. Eigentlich hat er schon alles gesagt, wir sind schon fertig. Und eigentlich steht hier alles drin. Auch fertig. Also es ist tatsächlich so, dass wir Gott und Jesus aus der Bibel und aus der Geschichte kennen. Und für uns sind das alles Geschichten, weil wir in die Vergangenheit gucken. Auch bei mir war das so, oder für uns war das so, dass wir eigentlich immer in die Vergangenheit geguckt haben und gelesen und gehört haben, was jedem einzeln passiert ist, welche Wunder passiert ist. Du hast ihn eins zitiert. Und tatsächlich ist man ja immer der Meinung, irgendwie wird es so passieren. Dass es einem selber passieren kann, ist gedanklich, war das für mich immer ausgeschlossen. Jetzt ist es so, das ist eine Geschichte, die dauert 1,5 Jahre und länger. Und wir versuchen das jetzt hier in 20 Minuten zu packen. Das wird unmöglich sein. Wir werden einen Punkt ganz genau beleuchten. Das ist eigentlich der kritischste Punkt gewesen, wo Jesus also in Erscheinung getreten ist, und zwar mit Macht. Wir werden euch erzählen, dass wir Engelserlebnisse hatten, unwidersprochen und definitiv. Und wenn ihr mich heute fragt, ob es Jesus gibt, kann ich nur sagen, selbstverständlich, das ist keine Frage, das ist Tatsache. Und ob er hilft, natürlich hilft er. Nur wie er hilft, ist seine Sache. Und auch da haben wir eine super Erfahrung gesammelt. Jedenfalls, ich habe die gesammelt, persönlich. Ich weiß auch gar nicht so genau, wo ich anfangen soll. In der Geschichte ist ja immer so, irgendwo startet alles, ja, und ich erzähle euch jetzt mal mittendrin, was passiert ist. Meine Frau, die kommt nach Hause und sagt zu mir: Mensch, du bist jetzt schon so alt. Sie hat das schon verraten. Du bist schon so alt, du musst unbedingt zum Arzt. Du musst dich mal Routine untersuchen lassen. Das muss man machen. Und ich bin jetzt, hat sie auch verraten, Architekt, und die haben ja nie Zeit. Immer beschäftigt, viel zu tun, und ich war unterwegs. Und habe gesagt, also gut, jetzt hängt sie dir schon das 3. und 4. Mal in den Ohren, also gut. Gesagt, getan, ab zum Arzt. Und der sagt, ja, da hat alles gut, bis auf so eine Kleinigkeit. Da sollte man mal nachschauen. Im Leben heißt es Happy Wife, Happy Life. Also ist man artig und lässt auch danach schauen. Habe also folgerichtig einen Termin gemacht und bin zum Arzt. Der hat dann gesagt, okay, wir müssten mal eine kleine Spiegelung machen lassen. In dem Zusammenhang machen wir gleich den kompletten Test, ob alles noch gut funktioniert bei Ihnen. Ja. Ich bin dann auch eingerückt ins Krankenhaus zur Routineuntersuchung. Und ab da ging es dann los. In dem Moment, wo ich ins Krankenhaus ging, bin ich da rein mit dem Gedanken, das darf man, muss man im Hintergrund haben, ich bin da gleich wieder raus, weil ich habe noch so viel zu tun. Bei dem Bauvorhaben bin ich in der Bauleitung und da muss ich was planen und hier müssen wir was vergeben und da fehlt noch ein Bauvertrag und so weiter. Das heißt, wir waren voll im Strom, mitten im Leben und es war klar, maximal die 2-3 Tage, alles kontrollieren lassen und dann wieder raus. Der Professor hat mich da auch begrüßt, sagte, ist ja wunderbar, legen wir gleich los, morgen geht's los. Das war der Anfang, das war der Auftakt, so ging's los. Jetzt laufen parallel so viele Dinge und ich versuche das mit einfliegen zu lassen, dass ihr das alles richtig versteht. Das ist echt schwierig, das parallel zu denken, aber ich versuche es. Ich versuche da eine Chronologie reinzubringen, damit man ein bisschen gucken kann, wie das geht. Wir haben eigentlich ein Bild, unser erstes Bild, dass man mal sieht, wo wir gestartet sind, so ungefähr. Also das waren wir und sind wir. So ging es los. Und in dem Krankenhaus bin ich tatsächlich dann behandelt worden. Und nach dem ersten Tag kam der zweite und nach dieser zweiten Behandlung gab es am Abend Schmerzen. Alles war noch gut. Es hieß dann, ja, Herr Dert, kein Problem, kann passieren. Eine Woche Bauchschmerzen ist das vorbei. Das wurde über Nacht so schlimm, dass ich also aus dem Bett raussteigen wollte. Ich bin rausgefallen. Ich bin dann über den Flur gekrochen, nachts, das weiß ich noch ganz genau, weil auf diese Knopfdruckgeschichte kam keiner. Und ich hatte es wirklich dringend. Bis dahin dachte ich, das seien Schmerzen. Ich bin also aus allen Vieren raus und habe im Flur ganz laut Hilfe gerufen. Und ab da an ging alles unglaublich schnell und ich habe es noch nicht bemerkt, aber Jesus war schon da. Es gab eine Begegnung, da kam eine Krankenschwester angeeilt und die sagt, Herr Dert, ich helfe Ihnen, wir holen einen Arzt, wir müssen Sie irgendwie wieder ins Bett bringen. Ich sage, ja, okay. Und dann stand die neben dem Bett, ganz junge Schwester, und sagt, ich weiß nicht, ob ich das darf, aber ich frage Sie einfach mal, darf ich für Sie beten? Mittendrin. Ich war echt mit Schmerzen beschäftigt und sie fragt mich, und ich sage, selbstverständlich, klar. Gesagt, getan, dann kommt eine Ärztin, also da war das schon wieder weg, ich habe das noch gar nicht realisiert. Und dann kam eine Ärztin, es wurde schlimmer, es ging im Prinzip nachts noch in die Untersuchung und kaum einen Tag später, und jetzt kommt eine zweite Geschichte, die parallel dazu anfängt, wir haben im Kindergarten ein anderes Ehepaar, die hat auch eine Tochter, geht mit unserer Tochter parallel, ging die zum Kindergarten und der Mann ist Intensivpfleger. Und weil meine Frau, jetzt kommt die dritte Sache, die parallel ging, damals ging Corona los. Kein Mensch kannte Corona, ich auch nicht, ich war im Krankenhaus. Ich habe Corona kennengelernt, ein halbes Jahr später. Ja? Und dieser Mann, der war Intensivpfleger und durfte auf die Station, meine Frau durfte nicht dahin. Der war also nachts schon da und hat sich darum gekümmert, was mit mir passiert und hat dann festgestellt, der muss auf die Intensiv. Der hat den Auslöser gegeben, dass ich sofort auf Intensiv kam. Da war noch gar nicht klar, was los war. Ich war jedenfalls innerhalb von 24 Stunden schwer krank. Und zwar so schwer krank, dass ich vor Schmerz kaum Luft bekommen habe. Alles, was ich jetzt beschreibe, ist sicherlich in Worten darzustellen und ich sage es auch, aber es ist wirklich wahrscheinlich auch für den Hörer schwer nachvollziehbar. Es sind wirklich Schmerzen, dass man nicht weiß, was oben und unten ist und dass man nicht weiß, wie man weitermachen soll, wie man das unter Kontrolle kriegen soll. Persönlich, als Mensch, irgendwie damit umzugehen. Und man wird ja dann auch versorgt, aber komme ich gleich dazu. Das mit der Versorgung ist ein ganz wichtiges Thema. Ich war im Krankenhaus und dachte, ja, mein Leben läuft ja gerade weiter. Ich muss ja noch Bauleitung machen. Und ich habe ja noch einen Vertrag zu machen. Und ich werde hier und dort erwartet. Wie kriege ich denn das jetzt alles? Also man ist der Meinung, man muss noch regeln. Ja, man ist noch da. So. Auf der Intensivstation war das alles dann schon ganz deutlich schwieriger. Keiner wollte mir auch nur eine Frage beantworten. Wie geht's weiter? Wo komme ich hin? Und meine wichtigste Frage und Gedanke war, wie kriege ich das mit meiner Familie jetzt eigentlich in den Griff? Wer schützt die? Wer bemüht sich darum? Ich bin ja eigentlich normalerweise der, der da ist. Und kann ich da sein? Das ist eine schwere Last und das beschäftigt einen ganz, ganz schnell, ganz, ganz stark. Und dann bekommt man etwas, was man mit dem Schmerz zusammen noch gar nicht realisiert hat. Man bekommt Angst. Das ist ein ganz nagendes, kleines Flämmchen und es wird immer mehr. Am Anfang habe ich das noch sehr unterschätzt und habe nur gedacht, okay, du brauchst einen Ersatzspieler. Du musst jemanden haben, der dich und deine Familie umsorgt. Und in der Familie haben wir, oder vielmehr durch meine Frau, zwei Brüder. Der eine, der heißt, ist der Achim, das ist der zuletzt Geborene, aber der ist so groß und so breit, wenn der durch die Tür kommt, dann ist hier Schatten. Das ist ein Riesen. Ja. Und der hat auch zwei, drei Kinder. Und dann habe ich den, ja, ich weiß. Und den habe ich dann gebeten, den wollte ich bitten und habe ihn gebeten, dass er sich um uns kümmert. Und wie das ablief, da haben wir einen kleinen Einspieler mitgebracht, dass ihr euch mal vorstellen könnt, wie ich das aus dem Krankenhaus erlebt habe. Ich habe nur den Einspieler gehabt. Da war ich aber schon einige Tage auf der Intensivstation. Da kam sozusagen diese Antwort vom Achim für mich. Genau, das kam dann an und ich war etwas beruhigt. Ich habe meine Tochter gesehen, dachte nur so, gut, dass sie in einer Familie ist. Und dann wuchs der Gedanke langsam und ich dachte, die Familie ist größer, gut, dass wir auch eine Gemeinde haben, gut, dass wir umsorgt sind. Inzwischen ist der Schmerz so angewachsen, dass ich medizinisch schwerst versorgt wurde und als Krankheitsbild wurde dann eine nekrotisierende Pankreatitis festgestellt. Das heißt, bei der ganzen Routineuntersuchung hat sich mein Pankreas entzündet und zwar so schwer, dass er versucht hat, mit den eigenen körpereigenen Enzymen, die er eigentlich zur Verdauung herstellt, den Körper anzugreifen. Organe zu zerstören, alles, was in der Umgebung ist, zu zerstören, von innen den Menschen zu zerstören. Das ist sehr selten, das gibt nur 2-4% aller Fälle, die so funktionieren. Die meisten haben 1-2 Wochen Bauchschmerzen und können dann nach Hause. Und ich war auch der Meinung, na gut, dann dauert es eben 3 Wochen, dann gehe ich nach Hause. Das soweit die Theorie. Das wuchs sich dann derart aus, dass ich nachts nicht mehr schlafen konnte, dass die Schmerzen so groß waren, dass irgendwann der Arzt bei mir stand und ich habe darum gebettelt, Medizin zu bekommen. Und er sagte, Herr Datt, es ist vorbei, ich kann Ihnen nicht mehr Medizin geben. Alles, was jetzt kommt, würde Ihr Herz zum Stillstand bringen. Wir müssen warten, wir müssen Geduld haben. Müssen stark sein. Und so wurde es auch. Es wurde schlimmer. Das ist wirklich nicht in Worte zu beschreiben, was dann passiert ist. Also es wurde Tag und es wurde Nacht. Wir waren beim 22. März, wo ich zur Routineuntersuchung ins Krankenhaus reinkam. Und es ging ja in Tagen durch und ich war am 28. März 29. März schon so unter Schmerz, dass ich eigentlich nur noch liegen konnte. Ich habe da noch das Handy bedienen können. Das ging noch ein paar Tage, dann war das auch vorbei, weil mein Körper fing an, Wasser einzulagern. Und ich sah aus, Sie kennen bestimmt das Michelin-Männchen auf den LKWs. Früher war das ja oder man kannte es so, als Mann so aufgedunsen, hat viel Wasser in sich und man kann sich nicht mehr bewegen. So war es auch bei mir. Ich hatte also Schmerzen und konnte mich nicht mehr bewegen, konnte dann auch nicht mehr schlafen und wurde dann quasi aus allen möglichen Richtungen beschossen, mit Materialien und mit Hilfe. Die Ärzte haben ja ganz genau erklärt, wir können den Pankreas nicht behandeln. Gar nicht. Das können wir das Einzige, was wir tun können, ist, alle Nebenschauspielplätze in Gang halten. Das heißt also, die Nieren, die Organe, die Lungen, alles, was so kommt, müssen wir eben in den Griff kriegen. Und die haben es kaum ausgesprochen, ging es auch wirklich los. Da habe ich Probleme bekommen mit dem Magen-Darm. Dann wurde ich künstlich ernährt. Dann war das Nächste, was ich bekommen habe, war ein zentraler Zugang über den Hals direkt ins Herz, weil ich so große Schmerzen hatte, dass ich konnte nicht mehr sprechen. Ich habe eigentlich nur noch nicken können zu allem. Und was ganz schlimm ist, ist, wenn man da so liegt, auf der Intensivstation, dann muss man sich das so vorstellen, da ist unheimlich Betrieb. Das ist nicht, dass da Ruhe ist und Frieden, sondern das ist Arbeit. Da geht es rein und raus und hin und her und ständig piepst und schreit irgendein Gerät. Und es gibt ja immer so eine Reihenfolge, wie die dann piepsen und schreien, die Geräte. Erst gibt es nur einen Ton, tut. Und nach einer Weile, wenn keiner reagiert, gibt es dann eben tut, tut. Und irgendwann gibt es einen Dauerton. Und wenn man nicht nur ein Gerät hatte, ich glaube, ich hatte 14. Ich war also komplett angeschlossen mit allen möglichen dauerhaften Medikamenten und mit Material, was immer durch meinen Körper durchgezogen worden ist, hat quasi ständig diese Apparatur geschrien. Das heißt also, man schläft nicht. Mit jedem Atemzug, den man holt, hat man Schmerzen, dass man eigentlich nicht weiß, wie es weitergeht. Und in diesem ganzen Moment, wo man da so gefangen ist, kommt dann irgendwann der Tag und es war dann auch so, meine Frau durfte endlich zu mir. Die durfte endlich mal reinkommen. Das war dann der vierte. Das heißt also, das, was ich jetzt versuche zu erzählen, sind nur wenige Tage, aber es ist so unglaublich viel, was da passiert ist. Ich habe nachher gezählt, innerlich, und habe Luft geholt, habe gesagt, Emmy ein und Steffi aus. Emmy 2 ein, Steffi 2 aus. Emmy 3 ein. Und so habe ich versucht, über die Sekunde, über die Minute, über die Stunde zu kommen. Und es hat sich angefühlt wie 2 Stunden. Und ich habe auf die Uhr geguckt und es waren 5 oder 10 Minuten rum. Das ist eine furchtbare Quälerei. Und zu allem kommen ja noch Menschen, die dich entlasten wollen, die dir eigentlich helfen wollen, aber nichts machen können für dich. Die Entzündungswerte bei mir im Körper sind so extrem angestiegen, dass es eigentlich außer Kontrolle geriet und die Ärzte in eine Diskussion reinkamen, die da lauteten, okay, wir brauchen Zeit, wir müssen diesen Mann irgendwie ins Koma setzen und müssen dem Körper Luft und Zeit verschaffen und ihm Koma am Leben halten. Es war klar, ich werde das nicht überleben. Und es wurde mir auch mitgeteilt, ich sollte mein Testament machen. Es wurde mir auch mitgeteilt, ich sollte Abschied nehmen. Abschied nehmen von einem Kind, was ich verlassen hatte in dem Moment und nicht wiedersehen konnte. Und dann Abschied nehmen von meiner Frau, die jetzt nach 1,5, 2 Wochen endlich mal da war und ich gar nichts sagen konnte. Ich habe dann versucht, gemeinschaftlich mit ihr die notwendigsten Dinge zu klären und die irgendwie zu Papier zu bringen. Also sie hat das zu Papier gebracht. Und dann wurde mir klar, okay, also das ist jetzt wirklich nicht mehr witzig. Also jetzt ist irgendwie ganz schwierig und ganz vorbei. Und natürlich, und das werdet ihr euch jetzt bestimmt noch fragen, war ich im Zwiegespräch mit Gott. Nachts, wenn es dunkel wurde und wenn die Maschinen vor sich hin liefen und wenn die Notfälle reinkamen und ich nicht schlafen konnte, habe ich mit Jesus gesprochen. Und das hört sich etwa so an. Das kannst du doch nicht machen. Wie kann es sein, dass ich jetzt, wo ich doch gerade glücklich bin, wo ich eine Frau habe und ein Kind, was gerade 4 Jahre alt werden soll, ja, wie kann es sein, dass ich jetzt hier sterbe? Kann das dein Wille sein? Das war also kein Gespräch, das war eher so ein Vorwurf. Ich bin trotzdem dankbar für mein Leben, aber jetzt kann es doch noch nicht vorbei sein. Du bist für mich da und du bist für meine Frau da und ich bin dir auch dankbar, aber das kann doch nicht dein Wille sein. Es gab immer ein Aber. Es gab immer ein Aber. Und es ist auch natürlich und richtig, weil man wehrt sich ja, man will ja nicht. Es soll ja nicht passieren, was passieren wird, was man erahnt. Es war also wirklich schrecklich. Und ich glaube, dass man auch keine Worte dafür finden kann, wenn man das so erlebt hat. Wir haben am Ende des Tages bis dahin keinen Weg gefunden und ich weiß noch, dass die Ärzte ans Bett kamen und diskutiert haben. Vor mir. Ich lag da und die sprachen über mich. Und das waren nicht wenige, es waren glaube ich an die 8 oder 9 Personen. Dazu gehörten 2 Professoren und Oberärzte und Stationsärzte und die haben alle hin und her diskutiert, was man mit mir wohl machen wollte. Und ich wusste aus vergangenen Tagen vorher, dass Menschen, die ins Koma gelegt werden, dass die dann schwer zurückfinden. Eigentlich gar nicht, weil was man sich auch klar machen muss, ist, wenn man liegt, verliert man seine ganze Muskulatur. Als Beispiel dafür nur, wenn man also 48 Stunden sich hinlegt und sich nicht bewegt und gar nichts tut und dann aufsteht, hat man fast 21% seiner Muskulatur rückgebaut. Und das Erste, was dann passiert, ist, der Kreislauf dreht einmal und man fällt hin. Kannte ich bis dahin auch nicht. Ich lag da insgesamt 6 Wochen. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich konnte nicht mehr die Zahnbürste halten, geschweige denn eine Flasche Wasser aufmachen. Das ging gar nichts mehr. Das heißt, man hat irgendwie alles verloren. Aber das sprechen wir später. Am Ende hat meine Frau irgendwann gesagt, wir brauchen ein Wunder. Klar habe ich gebetet, klar habe ich gesprochen. Und das ist jetzt so ein Moment, da stoppe ich jetzt kurz, weil das ist eine hochbrisante Geschichte gewesen. Und jetzt lasse ich meine Frau mal weiter erzählen, weil es gibt ein Blickfeld aus ihrer Sicht und es gibt ein Blickfeld aus meiner Sicht. Ich habe nur meine Seite erlebt und Jesus erlebt. Und bevor ich dazu komme, würde ich sagen, machst du weiter und sprichst mal von deiner Seite.
Ich bleib hier. Wenn das Leben von heute auf morgen so aus der Fuge gerät, da weiß, wenn alles Kopf steht, dann weiß man eigentlich erst, was wirklich trägt und wer am Ende auch zu einem steht. Ich selber bin vom Typ her eigentlich sehr zielorientiert, ich plane es jetzt um. Geduld ist eigentlich gar keine Kernkompetenz von mir. Ich bin sehr lösungsorientiert. Aber wenn man nichts tun kann, wenn man einfach nur hilflos zuschauen kann, dann wird die Luft vor einem persönlich auch immer langsam eng. Ich danke Gott echt wirklich, dass wir heute hier stehen können, dass man da aufstehen durfte. Und zurückblickend weiß ich nicht mehr, wie wir das alles packt haben. Aber ich sehe in vielem Gottes Fürsorge und ich sehe in vielem auch seine Details in kleine Dinge. Da möchte ich aber später zurückkommen. Für mich persönlich war es, ich sage jetzt mal, wie so eine Tsunami-Welle. Die hat mich richtig überrollt. Das war so eine Achterbahnfahrt aus Emotionen, je nach Befund. Wir haben gekämpft, wir haben gerungen um Arnos Leben. Und oft waren so Fragen, hey Gott, was hast du eigentlich vor? Was hast du eigentlich vor mit unserer Familie, mit unserer Ehe, mit unserer Partnerschaft? Das geht doch alles gar nicht. Das halte ich gar nicht aus. Und zu dieser Sorge und zu dieser Ängste kam einfach noch dazu, ich bin ja berufstätig, ich habe Haushalt, Kind. Und on top kam quasi sein Büro, die Büroleitung. Es kam mal dazu, was ich vorher nicht kannte, finanzielle Sorge, Existenzängste. Und die machen ziemlich viel mit einem. Also es sind auch Themen, die mich heute oftmals noch triggern. Es war eine tägliche Fahrt ins Krankenhaus. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, mit Corona. Es waren tägliche, oder alle 2 Tage brauchte ich einen Corona-Test. Ich war damals noch nicht geimpft. Ich brauchte jeden Tag einen Termin auf die Intensivstation. Das musste ich täglich vereinbaren. Also es sind also 1000 Dinge, an die man so denken sollte. Es war immer so ein schmaler Grat, wann besuche ich den Arno, wann kümmere ich mich um Emmy. Also man war immer so ein bisschen zerrissen zwischen den beiden. Schlimm waren die Nächte, weil in der Nacht, also ich bin tagsüber schon mal in Bewegung, man tut was, man kann besuchen, aber nachts wird es plötzlich ruhig. Und man weiß gar nicht, was geht da eigentlich ab auf der Intensivstation. höre ich das Handy überhaupt nachts, wenn ich vor lauter Erschöpfung dann schlafe? Also es war für mich auch ein Segen. Und jemand hat gesagt, du hör zu, wenn es nachts losgeht, dann rufst du mich an. Du brauchst da nicht alleine reinfahren. Ich fahre dich, ich komme zwar nicht rein, aber ich fahre dich. Und die Frau dazu hat gesagt, okay, und ich komme zu euch, unsere Kinder sind schon größer, denen reicht ein Zettel auf dem Esstisch, ich komme zu euch und kümmere mich um die Emmy. Also es war jemand in Rufbereitschaft, jede Nacht, über viele Wochen. Und morgens aufzuwachen, war der erste Blick aufs Handy, war alles ruhig. Oder habe ich irgendwas verpasst? In der Zeit habe ich mir Jona, habe ich öfters gelesen, Jona 2, wo er in dem Bauch vom Fisch ist. Da heißt es, ich rief und ich schrie zu Gott. Und am Ende heißt es, denn meine Hilfe kommt vom Herrn. Also mein Leben war verrückt, das war reiner Überlebensmodus. Und irgendwie meint man trotzdem noch so als Mensch, das kriegen wir schon hin, mit Gottes Hilfe kriegen wir das schon hin. Klar, Familie hat Bescheid gewusst, enge Freunde haben Bescheid gewusst, klar haben die gebetet und die haben auch geholfen, wo es ging. Aber irgendwann wurde mir bewusst, dass ich meinen Stolz auch ablegen muss. Mir war bewusst, ich saß immer auf der Couch, wir brauchen eigentlich ein Wunder. Wir brauchen ganz, ganz andere Hilfe. Mir war klar, ich musste jetzt uns öffnen, ich musste uns als Familie auch verwundbar machen. Man macht sich ja verwundbar, wenn man sich öffnet. Aber wir brauchen auch Wunder, wir brauchen Hilfe. Und so habe ich beschlossen, dass ich eine Gebetsgruppe gegründet habe. Ich habe da alle rein, wo ich wusste, das sind Christen, teilweise auch nicht Christen, die einfach eng mit uns befreundet waren. Und dann habe ich täglich nach jedem Krankenhausbesuch abends, das war mein erstes, wenn ich ins Auto wieder reingesetzt bin, habe der aktuelle Stand quasi denen gepostet. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Und wir dürfen und sollen auch füreinander einstehen. Aber das geht nur, wenn ich es zulasse. Wenn ich die Brüder und Schwestern auch mit ins Boot nehme. Und das war für mich so ein Schritt, meinen Stolz zu überwinden. Und was dann passiert ist, das war wirklich unglaublich. Die Gruppe wuchs und wuchs. Ja, also ich habe meine Leute drin gehabt in der Gruppe, habe ich dann Nachrichten bekommen, du darf ich es weiter sagen, Mama, geht's Gruppe in der Gemeinde und dort im Hauskreis und da kennen wir noch jemand und wir beten und die wollen auch noch beten. Ich glaube schlussendlich, gefühlt waren das hunderte von Menschen, das ging quer durch Deutschland durch, teilweise auch in den USA. Und ich weiß noch, ich saß einmal im Büro, kam ein Telefonat rein, spreche kurz mit dem Herrn und dann sagt er, ach, sind Sie die Frau Datt? Sag ich, ja. Ah, ich bete für Ihren Mann. Sag ich, echt, okay, ich kenne Sie gar nicht, aber ich liebe, dass Sie beten für uns. Ja, der Herr so-und-so ist mein Kollege und wir sind beide Christen und er hat mir das nur mitgeteilt, ich bete regelmäßig für Sie. Und wir kennen so viele Menschen gar nicht, die für uns gebetet haben, aber das zu erleben und zu sehen, dass wir einfach zur Familie Gottes gehören und dass wir so eng verbunden sind, ja, das war einfach was ganz Tolles. Was sagst du weitermachen? Die Gebetsgruppe steht.
Ja, ich habe das ganz anders erlebt. Und es war so, also vielleicht noch kurz zu der Gebetsgruppe. Also ich komme gebürtig aus Berlin und da lebt auch meine Familie. Und die haben das natürlich auch miterfahren. Und die haben das wiederum in den Freunden von damals, wo ich noch nicht hierher gekommen bin, weitergereicht. Und wir haben Freunde in Salzgitter und das geht bis zum Bodensee und das ging nach Amerika rüber. Und es waren halt unglaublich viele Menschen. Ich glaube, das mit Hunderte reicht nicht. Da gibt es noch eine kleine Begebenheit direkt aus der Nachbarschaft, CGS, Stichwort, das merkt ihr mal. Das kommt später, genau. Ich habe das anders erlebt. Ich bin irgendwann nachts in diesem Krankenhaus bei all dem Alarm, auf dem Rücken liegend wie immer, habe ich an die Decke geguckt und als Architekt guckt man sich ja immer um. Das war so eine klassische Overdecke mit diesen Quadraten, jeder kennt das, die man so antippen kann, dann geht die weg. Und vor mir hing so ein Kran, womit man Menschen aus dem Bett heben kann, der war immer schief. Und all diese Farbe an der Wand, die war furchtbar, so ein blasses Gelb, gar nicht meins. Ich habe das also für mich alles wahrgenommen und habe nur gesagt, was ist denn hier los, warum schlafe ich denn nicht, ich möchte so gern schlafen. Und irgendwann bin ich tatsächlich eingenickt. Und hatte einen Traum. Ich dachte, das sei Wirklichkeit. Es war alles so real. Ich stand auf einem kleinen Fleck. Es war alles dunkel, wie Sternenhimmel drumherum, und ich sah überall Sterne fallen. Und ich stand auf so einem Plateau aus Steinen, und es brach ständig ein Stück weg und fiel. Konnte nicht sehen, wohin, es war stockfinster da unten. Ich habe nur gesehen, es fällt, es gab keinen Ton, es war ganz bedrohlich, gräulich, und es blitzte hier und da mal auf und immer stürzte irgendwas ab. Und es war so so schrecklich für mich, dass ich aufgewacht bin und war wirklich schweißgebadet. Mir ging es nicht gut. Mein Herz raste und ich habe wirklich Angst gehabt. Die Angst beherrschte mich ja ohnehin, aber das war dann noch so viel schlimmer. Jetzt hatte ich auch noch Angst vorm Einschlafen. Und ich habe meiner Frau am nächsten Tag davon erzählt. Und sie sagt zu mir wortwörtlich, hey, das ist aber interessant. Vielleicht träumst du es ja noch weiter. Mal sehen, was davon wird. Und ich sagte sofort, ich will das gar nicht. Das war ganz furchtbar. Ich hatte Angst. Und so ist der Tag vergangen und wir haben Hausaufgaben gemacht. So habe ich das immer versucht, für mich zu verarbeiten. Sie kam nämlich immer rein und hatte irgendwas dabei. Und immer, wenn ich halbwegs Kraft hatte, 10 Minuten, 15 Minuten, dann wurde kurz was mit dem Geschäft besprochen, wo sie dringend eine Frage hatte, die ich beantworten konnte. Und meine Antworten waren einfach immer nur, da müsstest du den anrufen und fragen. Und da kannst du vielleicht hier anrufen und den fragen. Und also man wird es kaum glauben, Menschen, die uns gar nicht nahe stehen, sind in die Bresche gesprungen, haben nur gehört, wie es mir ging. Was? Der ist im Krankenhaus? Wie? Der ringt ums Leben? Egal was es ist, mir geben, ich kümmere mich drum. Und Menschen, die wir sehr gut kannten, wo wir gesagt haben, wunderbar, die helfen uns, die waren auf drei weg. So schnell konnten wir gar nicht zählen, waren die weg. Das war unsere gemachte Erfahrung, leider, aber so war's. Es kam die nächste Nacht und es kam dieser gleiche Traum. Zu der Zeit war die Gebetsgruppe Garde gegründet und ich träumte, habe dieselbe Situation, es stürzte, es brach, aber diese kleine Wand, die da vorher stand, die so bebte und abbröckelte, die stand auf einmal fest. Das hat mich irritiert, weil überall brach es ab, das Plateau, wo ich stand, und es wurde immer gefährlicher und wackeliger, und ich war der Meinung, okay, Arno, das ist dein Leben. Und du wirst stürzen und fallen und du wirst sterben. Und auch das habe ich Jesus gesagt. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, dass du mich auch noch anzählst. So habe ich das empfunden. Also ich kann hier noch zählen, wie weit es noch entfernt ist. Und so ging die Nacht rum. Und es kam die nächste Nacht. Wir hatten am Tag wieder ein Treffen und meine Frau sagte, ja, es haben sich so viele Beter gemeldet. Und so viele, die an dich denken. Und verschiedenartig an dich denken. Es ist wirklich verrückt gewesen. Wir wurden angeschrieben. Ich habe auch Sprachnachrichten erhalten. Das konnte ich nicht abhören, aber meine Frau hat es dann mitgebracht und hat mir das vorgespielt. Und eine habe ich mitgebracht. Ist ein guter Freund von mir. Der ist eigentlich eine echte Kante. Also das ist so ein harter Kerl. Und mit dem, ja, wir kennen uns halt, ich sag mal, wir kennen uns gut. Und er hat mir auch eine Nachricht geschickt. Und wenn man genau hinguckt, sieht man, wie sehr er versucht hat, gegen das, was eigentlich wahrhaftig schon da war, anzukämpfen. Vielleicht könnt ihr uns das mal einspielen kurz. Nur so, und dann geht's gleich weiter. Manche würden sagen, es ist eher eine Bedrohung. Ich habe es als unglaublichen Trost empfunden, dass da jemand auf mich setzt. Und meine Frau hat auch zu mir gesagt, Arno, du musst mir eins versprechen, du darfst nicht aufgeben. Ja, man ist da leichtfertig in seinen Entscheidungen gegenüber seiner Frau und man sagt natürlich, ja, ich gebe nicht auf. Ich wollte auch nicht aufgeben. Und ich habe alles dran gesetzt. Und es kam die nächste Nacht. Ich hatte die Botschaft von meiner Frau, dass so viel dazugekommen sind, so viel Beta, dass sie ganz irritiert ist, wie viele Menschen auf einmal da reinspringen. Und tatsächlich in der nächsten Nacht stehe ich wieder auf diesem Plateau und das Plateau war fest. Und diese Wand war hoch. Und diese Blitze waren hinter der Wand. Und die Wand war nicht mehr schwarz und nicht mehr bröselig. Die war grau, es war immer noch dunkel, aber die war gräulich und weich. Ich habe das sofort für mich erkannt, als Architekt sage ich, die Oberfläche ist ganz anders. Ja, das war ganz eindeutig. Und ich war beeindruckt. In dem Moment wich auch ein wenig die Angst und diese Wand wuchs und wurde kleiner und wuchs und wurde kleiner. Immer wenn ich geatmet habe, wurde sie kleiner und immer wenn ich nicht geatmet habe, wuchs sie. Also ergo nicht mehr atmen. Keine gute Idee, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, okay Arnold, alles gut, die wächst trotzdem, auch wenn du Luft holst. Und so bin ich aufgewacht. Durch eine Berührung von einem Arzt. Nachts ist es so, und auch am Tage, dass die regelmäßig kommen und Blutwerte nehmen und rauskriegen wollen, was ist jetzt mit dem los? Kriegen wir es in den Griff? Wird es besser? Was ist mit diesen Entzündungswerten? Und das war ja auch immer diese Botschaft, die meine Frau dann in die Gruppe geschrieben hat. Die Werte sind erneut gestiegen. Es wird schlimmer. Wenn es so und so war es ja eigentlich auch. Ich habe dann auch so kleine Nebenprobleme bekommen. Meine Lunge füllte, oder zwischen Lunge und Brustkorb füllte sich der Raum mit Wasser. Das heißt, das Wasser drückte auf die Lungen klappten zusammen und ich habe auch mit dem größten Willen gar keine Luft holen mehr können, nicht mehr so viel, weil ich hatte rechts und links schon 1 Liter Wasser eingelagert. Dadurch konnte die Lunge sich gar nicht mehr öffnen. Das wurde auch pronto behoben. Das erzähle ich lieber nicht. Jedenfalls das Wasser konnte entnommen werden und tatsächlich konnte ich wieder etwas besser atmen, aber die Entzündungswerte stiegen unermesslich. Und dieses Bild nachts war da und dieser Arzt berührte mich. Und ich weiß es noch ganz genau, es war auf einen Schlag war es in dem Raum. Es war nachts um 3 Uhr und es war warm. Und ich habe den angeschaut und der hat mich angeschaut. Und zwar nicht nur einfach so wie sonst, Herr Datz, ich bin da, ich nehme Ihnen jetzt Blut ab. Der guckte mich also an und sagte mit einem direkten Blick in meinen Augen, unabwendbar, ich war so gefesselt, ich habe den angeguckt und dachte nur, und er fühlte mich an und ich habe nur gemerkt, es durchzog meinen ganzen Körper. Für Sekunden war nichts da, außer dieser Mann und ich. Und er sagte folgende Worte zu mir: Wir brauchen Zeit. Und wir müssen atmen. Wir brauchen Zeit. Und wir werden atmen. Ich habe den ganz verdutzt angeguckt und irgendwann löste der das und fing an diese arterielle Blutabnahme zu machen. Übrigens sehr unangenehm. Und ich fragte den, was haben Sie gerade gesagt? Und der sagt, nichts, alles gut. Herr Datt, ich nehme Blut ab. Nein, davor. Naja, sagt er, nichts, alles gut. Ich war nur bei Ihnen, Sie sollten gar nicht aufwachen. Das war definitiv klar, dass dieser Mann in dem Moment, für mich war das ein Engel. Und das war nicht die einzige Begegnung, die wir so hatten. Wir hatten noch eine andere Begegnung, die erzähle ich jetzt, weil sie gerade dazu reinpasst. Ich war in der Versorgung mit einer Krankenschwester, die hatte ich noch nie vorher gesehen. Und wenn man normalerweise so lange auf einer Intensivstation ist, kennt man alle Mitarbeiter definitiv. Normalerweise bleibt man 2 Wochen da, ich war da 6 Wochen oder 5,5 Wochen. Und da war eine dabei, die kam rein und es war 5 Minuten, bevor meine Frau reinkam. Und meine Frau hat sie noch gesehen, hundertprozentig, sie ist nämlich an ihr vorbei. Und die sprach mich an, Herr Datt, Ihre Frau kommt gleich, waschen, legen, föhnen, wie immer. Und ich habe gesagt, ja klar, und die fasste mich genauso an den Arm, genau identisch. Und es war wieder warm. Die Zeit stand wieder still, die guckte mich ja tief in die Augen. Das war ein Tag, nachdem ich überlebt habe und sagte folgende Worte zu mir: Wir verzweifeln hier nicht, denn wir beide gehen hier raus. Wir werden hier nicht verzweifeln, denn wir beide gehen hier raus. Und das war der gleiche Moment, ich habe dann auch gefragt, ja, was hatten Sie gerade gesagt? Wie bitte? Weil ich war völlig irritiert, warum wir und wieso sprach sie so? Und die hat auch meinen Blick aufgenommen und der war unzertrennlich verbunden in dem Moment. Auch diese Frau konnte sich an nichts erinnern, sagte, naja, was ich gerade sagte, waschen, legen, föhnen, Ihre Frau kommt gleich. Geht aus der Tür raus, meine Frau kommt rein, ich sage, du, da eben, ja? Konnte ja noch gar nicht richtig sprechen und ihr versucht zu sagen, guck mal, am Ende des Tages war es so, diese Frau war nie wieder zu finden. Die war nicht da. Es gab die nicht. Aber für mich gab sie, definitiv. Und meine Frau hat sie gesehen. Also sie war da hundertprozentig. Und es war genau das gleiche Erlebnis. Und auch da sage ich, das war auf jeden Fall in der tiefen Not ein Engel. Das war wesentlich später, aber jetzt kommen wir mal zurück zu dem ganz, ganz Wesentlichen. Ich war zerstört in dieser Situation. Ich habe dieses Bild gehabt, habe gekämpft und die Schmerzen stiegen und es wurde schlimmer und schlimmer, obwohl diese Wand wuchs und wuchs und obwohl ich irgendwie gedacht habe, okay, das sind so viele Menschen, die an mich denken, das kann ja nur der Zusammenhang sein. Und wir beide waren uns klar, okay, das ist die Gebetsmacht, das ist die Gebetswand, das sind die Menschen, die jetzt um mich kämpfen. Und ich fühlte mich da auch sicher. Nur das, was ablief, war anders. Und ich hatte meiner Frau ernsthaft versprochen, dass ich nicht aufgeben werde. Und ich habe Luft geholt und ich habe geatmet. Und wenn die Ärzte reinkamen, habe ich noch tiefer geatmet, sodass der sogar gesagt hat, Mensch, das ist echt unglaublich. Und dann haben die sich versammelt und haben gesagt, okay, der muss jetzt ins Koma. Und mein Wille war, ich wollte nicht ins Koma, weil ich da Angst vor hatte. Und der behandelnde Arzt hat gesagt, es war mein Professor, der hat gesagt, ich setze auf diesen Menschen. Ich setze darauf, weil ich ihn erlebt habe, wie er gesund war. Und der hat einen unglaublichen Willen, der ist nicht zerstörbar. Habe ich auch gedacht, bis zu dem Zeitpunkt. Und dann kam die Nacht. Und in der Nacht habe ich wieder mit Jesus gesprochen, gebetet und gesagt, okay, bis hierhin bin ich gekommen, mit all meiner Kraft. Mit meinem Willen, mit meinem Versprechen. Und ich habe mit dir gesprochen und ich habe alles zu dir gesagt. Und ich hatte immer ein Aber, weil ich doch eine Familie habe, weil ich doch eine Frau habe und ein Kind und weil ich sie so gern wiedersehen würde. Aber jetzt ist der Moment da, wo ich eingestehen muss, ich kann nicht mehr. Und ich konnte nicht mehr. Kurz davor war die Not so groß, das war vielleicht 2 Stunden vorher, war die Not so groß, dass ich ein Stoßgebet weggeschickt habe, ich brauche Schmerzmittel, es war furchtbar. Man konnte gar nichts mehr. Und in dem Moment steht unser Nachbar an meinem Bett. Das ist auch noch so eine Szene, wo ich auch nie vergessen werde. Der Kindergartenpapa, von dem ich gesprochen habe, weil der ja da Intensivpfleger war, der war wie aus dem Boden gestampft, war der da, guckte mich an, sagte, du brauchst nichts sagen, ich kümmere mich. Blitzartig war der wieder da und hat mir intravenös so ein Boli in diesen zentralen Katheter reingegeben, wo ich dann also, da fing man an zu schweben für einen Moment. Da ist für Bruchteile von Sekunden, Minuten ist mal diese Schmerzbarriere gebrochen, aber es tut nicht gut, weil danach hat man Schwierigkeiten mit der Atmung und alles wird noch schwieriger. Und ich war dann in diesem Gespräch mit Jesus in der Nacht und habe gesagt, okay, der Tag ist vorüber und die Nacht ist da und ich bin jetzt soweit. Ich habe kein Aber mehr. Ich habe die Hände aufgemacht im Bett, die umgedreht und habe dann gesagt zu ihm, dein Wille geschehe. Bitte jetzt. Kein Aber. Dann bitte jetzt. Hab die Augen zugemacht. Innerlich geweint, dass ich meine Zusage meiner Frau gegenüber nicht halten kann. Und dass ich mein Leben und alles, was jetzt kommt, in die Hände gebe. Und dann habe ich gedacht, okay, ehrlicher kann ich nicht. Und länger kann ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt 2 Minuten waren oder 20. Ich weiß nur, ich dachte, es macht jetzt Peng, Bum, Puff. Und ich bin im Himmel. Ich hatte gedacht, okay, dann die mich begrüßen wird meine Schwiegermutter sein. Die ist ja schon vor uns gegangen. Und war irgendwie darauf vorbereitet, jetzt endlich fröhlich sein zu können und ohne Schmerzen. Ich machte die Augen auf und es piepste, es tutete. Diese komische Overdecke guckte mich an und dieser Kran war immer noch so schief an der Wand. Ich war nicht im Himmel. So viel stand fest. Und ich sagte, warum? Was ist jetzt falsch? Was habe ich falsch gemacht? Oder warum kann ich nicht? Warum kannst du nicht? Und wie gesagt, ich wusste nicht, wie lange es dauerte. Ich habe in dem Moment mein größtes Geschenk bekommen und habe es nicht bemerkt. Und nach einer Weile habe ich es gemerkt. Ich lag da und war vollkommen frei von Angst. Ich hatte überhaupt keine Angst mehr. Und Angst war größer als Schmerz. Das wusste ich. Und ich war vollkommen befreit. Fast schon fröhlich. Ich habe immer noch Schmerzen gehabt, wie verrückt, aber ich wusste, ich werde nicht sterben. Und das habe ich natürlich auch sofort mitgeteilt, ist klar. Da kam der Arzt rein, ich habe gesagt, hier, Leute, alles gut. Ich werde nicht sterben. Das hat der wiederum meiner Frau gesagt, wenn Sie heute Ihren Mann besuchen, dreht ein bisschen, kann sein, dass er ein bisschen verrückt ist. Aber tatsächlich ging in dieser Nacht der Entzündungswert um einen Punkt runter. Und der Prof sagte, wir warten nochmal zu. Wieder 6 Stunden. Es ging wieder ein bisschen runter und wir warten nochmal zu. Am Ende war das dann so, dass zum ersten Mal seit Tagen Schmerz und Schmerzmittel in eine ausgeglichene Situation kamen. Und ich war fröhlich und dachte, okay, jetzt bist du ja bald gesund. Die Ärzte haben mir erklärt, dass das nicht der Fall ist. Aber man kann sich gar nicht vorstellen, wie ultra erleichtert man sein kann, wenn einfach mal der Schmerz weg ist. Und ich war glücklich und dankbar und dachte, okay, das musst du auch gleich mal verkünden. Im nächsten Arzt habe ich gesagt, Jesus, wenn Sie anfangen, ist Jesus schon fertig. Dem habe ich erst mal erzählt, was mir passiert ist. Das habe ich überhaupt jedem erzählt, glaube ich. Also, da war ich nicht aufzuhalten. In dieser Nacht und auch in dieser Nacht, wo es wirklich schlimm war und auch davor die Nächte, da habe ich auch eine Botschaft bekommen von der Schwester, also von meiner Schwägerin, der Schwester. Die hat sich ans Klavier gesetzt und hat mir ein Lied gespielt. Das hat mich die Nächte getragen und das habe ich dann jede Nacht mehrfach gehört, weil es so ein bisschen das ausdrückt, was ich gefühlt habe vorher und was ich gefühlt habe in dem Moment. Vielleicht können wir das mal einspielen. Das hat mich jede Nacht begleitet. Ja, es ist einfach unglaublich. So ein Lied kann richtig trösten. Und wenn man hört, meine Last ist leicht, sieht man vielleicht seine Last in einem anderen Zusammenhang und in einem anderen Licht. So war es sicherlich auch bei mir. Und mit dieser Nacht und mit diesem Erlebnis und auch mit diesem Riesensegen war so der Auftakt, da zu überleben. Ich kann verraten, dass ich noch ein Dreivierteljahr gebraucht habe, dass wir noch Not-OPs hatten und diese richtig gefährliche Situationen, wo ich auch noch mal zwei, dreimal die Chance hatte zu sterben. Da wurden immer wieder Dinge gemacht und getan, die angeblich laut den Ärzten gar nicht gemacht und getan werden mehr. Aber irgendeiner hat sich dann immer entschlossen, kurz vor der Rente, der Professor zum Beispiel, sagt, Herr Dat, das machen wir eigentlich nicht mehr. Aber bei Ihnen mache ich das, weil ich einfach glaube, dass es funktioniert. Und Sie, haben Sie das Vertrauen? Dann habe ich gesagt, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, sage ich. Sie sind in Begleitung. Während Sie das machen, ist Jesus fertig. Und der ist bei Ihnen. Haben Sie keine Angst? Und der guckte mich an und sagte, ja, ich weiß schon, ich habe schon gehört von Ihrem Jesus. Und wissen Sie, wir sitzen zusammen unter den Ärzten, die Sie betreuen, und wir fragen uns wirklich, wie das ging. Ich sage Ihnen, bis jetzt haben wir noch keine Antwort gefunden. Wir wissen nur, dass die Dinge schlimm wurden und dass sie wieder besser wurden. Und dass sie jetzt wieder schlimmer sind, aber wir hoffen, die auch wieder verbessern zu können. Und in der Tat ist das auch so gewesen. Und ich habe dann, als ich dann in der Kur war, ach so, wir können ja mal ein Bild, das ist das nächste Bild mal. Ja, genau, nur mal so zur Orientierung. Also wir haben die ganz bösen Sachen weggelassen, aber 49 Kilo Haut und Knochen, da konnte ich dann schon wieder laufen. Das war dann nach der Kur, nach 3 Wochen. Vielleicht noch das andere Bild. Also keine Arme, keine Schultern. Das war gerade so, dass ich mich immer irgendwo hintragen konnte und da musste ich mich hinsetzen. Und das war auch ganz verrückt, keine Haare mehr und ja, irgendwie gar nichts mehr. Also das Leben war raus und wir haben echt eine Weile gebraucht, da wieder hinzukommen. Ich bin großartig beschenkt worden und meine Frau hat mich mal gefragt, ob ich mit meinem Leben hadere, mit meinem Schicksal, dass andere da ins Krankenhaus kommen und nichts haben und du kommst ins Krankenhaus und wirst für 1,5 Jahre aus dem Leben gepflückt und niedergeschlagen und viele OPs und ich war nie in meinem Leben im Krankenhaus. Und ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Ich weiß, wo man rauskommt. Das war ganz fürchterlich. Ich war irgendwann draußen und dachte so, das ist also die frische Luft. Das ist der Nebeneingang. Corona, andere Seite raus. Jetzt stehe ich hier und jetzt. Bis zum nächsten Auto. Bis zur Tür schleppen. Dann reinsetzen. Überall Beutel, alles vernarbt, alles aufgeschnitten. Ist das furchtbar zu überleben? Und ich habe ja geantwortet auf die Frage, ob ich damit hadere. Nee, ich bin dankbar. Unglaublich dankbar, dass ich Jesus kennenlernen durfte und zwar so, wie er ist. Mit seinem Plan, nicht mit meinem Plan. Mit seiner Lösung, nicht mit meiner Lösung, weil ich wollte ja auf dem Knopfdruck gesund sein und keine Schmerzen mehr haben. Das war sicherlich nicht der Weg. Aber sein Weg war der intensive und der richtige Weg. Keine Schmerzen, keine Angst. Ah, keine Angst. Viel besser. Macht mir nämlich auch keine Angst mehr. Und ich konnte jedem was davon erzählen und abgeben. Und das machen wir auch heute. Und ich bin eigentlich glücklich, obwohl es manchmal schwer ist, wenn man zurückdenkt, was da passiert ist. Ich habe ein Wort in der Bibel gelesen und habe nur gedacht, okay, es wird immer gesagt, alles steht schon in der Bibel und alles steht schon drin und wir brauchen es ja nur lesen. Und tatsächlich ist es so. Und da habe ich gelesen, der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde, sein Verstand ist unergründlich. Unterschreibe ich, habe ich gedacht, okay. Er gibt den Erschöpften neue Kraft und er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Und jetzt kommt's. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden, und sie gehen und werden nicht matt. Das habe ich sehr auf mich bezogen, weil es absolut das ist, was mir passiert ist. Und es ist eigentlich verheißen mit dem richtigen Glauben und dem richtigen Willen. Ich habe gesagt, es war eine lange Zeit und es ging noch weiter und es gab viele Auf und Abs. Am Ende des Tages sind wir wieder angekommen und gelandet. Und es gäbe da sicherlich noch viel zu berichten. Wir haben noch viele Erlebnisse gehabt, sehr, sehr viele Gebetserlebnisse und auch sicherlich noch ein, zwei für mich hundertprozentige Engelerlebnisse, weil das kann unglaublich nicht wahr sein, was da passiert ist. Das sprengt absolut den Rahmen, aber ich gebe jetzt an meine Frau nochmal weiter, dass sie nochmal aus ihrer Sicht etwas dazu sagen kann. Aus meiner Sicht kann ich nur sagen, also es gibt Jesus. Und wenn ihr könnt, ich sag's mal umgangssprachlich, volle Lotte. Na klar. Und wer es nicht hören will, trotzdem, dem kann man es anbieten, sagen. Aber wir sind noch nicht ganz zum Schluss. Ich gebe nochmal zu meiner Frau.
Ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen was aufnehmen. Gott ist im Detail. Aus anderen leidvoller Erfahrungen in meinem Leben weiß ich, dass Gott trägt. Das weiß ich ganz tief in meinem Herzen. Aber in Krisenzeiten lernt man dann neu zu buchstabieren, was in Matthäus 6, Vers 34 steht: Sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Schaut nicht so weit nach vorn. Hab erstmal das Heute. Und wenn es heute okay war, dann war doch gut. Das Morgen oder das Übermorgen, das ist in den Zeiten, wo wir da durch sind, ist eigentlich unerreichbar. Das ist nicht zu bewältigen. Der Berg ist viel zu hoch. Immer ein Tag nach dem anderen. Das habe ich gelernt in der Zeit. Und Gottes Fürsorge im Detail zu sehen, im vermeintlich Kleinen, in kleinen Momente, das Rückblicken zu sehen und zu erkennen, das ist eigentlich heute mein größter Schatz. Ich habe ein paar Beispiele dabei. Arno war auf der Intensivstation, ich war krank, deshalb durfte ich nicht rein. Es durfte auch sonst niemand rein, außer die Ehefrau. Das war damals unter Corona ganz hart. Aber Seelsorge und Pastore durfte rein. Es ist natürlich, also ich und der ETG, damals hatten wir noch keinen Pastor. Ich habe gesagt, okay Leute, von euch darf gar niemand rein. Was mache ich jetzt? Ja, was machen wir, wenn es da eng wird und wir dürfen alle nicht rein? Es war auch geschenkt, dass wir mit den Pastoren von heute ist Yes Church, damals noch die CGS, befreundet sind. Und ich habe mit dem Daniel gesprochen, er sagt, Steffi, ruf mich an. Ich fahre jederzeit einfach rein, weil ich darf rein. Und das war auch so ein Geschenk, wo ich dachte, ja Gott ist da. Da darf jemand rein, der ihn kennt und darf einfach im Notfall, hätte noch mit ihm beten dürfen oder bei ihm sein dürfen. Es war mein Fahrer für die Nacht, der da war, die Bereitschaft, die da war. Das muss man wissen, auf der Besuchszeit in der Intensivstation waren damals 30 Minuten am Tag. Und ich habe das auch erlebt, oder auch noch als man einen Zimmernachbar hatte, da wurde die Frau nach 30 Minuten verabschiedet. Kam sie rein und sagte, sie, ihre Besuchszeit ist vorbei. Ich war täglich 2 bis 3 Stunden da drin. Von mir wollte niemand was. Ich durfte einfach sein. Und das war für mich auch so ein Geschenk, wo ich dachte, okay, Gott ist einfach da, da wirkt es. Termine auf der Station zu vereinbaren, habe ich oft verpennt, weil wir dann irgendwie so im Gespräch waren oder ich einfach beim Arno sein wollte. Und bis ich rausging, war schon gar niemand mehr an dem Tresen gesessen. Das ging nachher so weit, da kamen die zu mir ins Zimmer. Haben nur gesagt, Frau Datt, wann kommen Sie morgen wieder? Ich sage, ja gut, es kommt darauf an, wann haben Sie noch Platz in Ihrer Liste, weil es durfte, glaube ich, immer nur 2 Fremde auf der Station sein. Und dann hat sie gesagt, ach, Sie kommen einfach, wann es Ihnen passt. Was ist Ihre Zeit? 14, 14.30 Uhr, trage Sie einfach ein. Ist mir egal, wie viele Leute hier drin sind. Und so war das wirklich, also fast täglich. Und das war für mich auch so ein Geschenk, weil das wieder so eine Sache war. Ich musste mich einfach gar nicht kümmern. Gott hat sich darum gekümmert. Und ich weiß noch einen Moment, da ging am Wochenende auf den Intensivstationen, auf eine deutsche Intensivstation, das Schmerzmittel aus. Warum? Weil es wurde Sparmaßnahme, es gab keine Apotheke mehr, die am Wochenende im Krankenhaus offen hat. Das heißt, alles, was die Ärzte freitags nicht bestellt haben, ist übers Wochenende nicht da. Und das Schmerzmittel ging aus. Ich denke, wie kann das sein? So ein Schmerzpatient, Schmerzmittel. Und dann kam ich ins Zweifeln. Ich dachte, sind wir eigentlich richtig hier im Gesundbrunnen? Ne? Vielleicht müssten wir ihn einfach in eine Spezialklinik bringen. Da habe ich mich natürlich schlau gelesen im Internet. Und Heidelberg hat eine Pankreas, eine Klinik, die nur für Pankreas da ist. habe ich mit denen telefoniert. Und die gesagt, ja, sie können uns gerne alle Berichte schicken, Frau Datt, das ist kein Problem, wir gucken uns das gerne an. Aber ich kann Ihnen sagen, Ihr Mann ist eigentlich in guten Händen dort, wo er ist. Ich dachte, naja, ich kann mir auch viel sagen, wahrscheinlich hat sie auch viel um die Ohren, habe da nicht ganz so vertraut. Aber als ich an dem Tag in die Klinik kam, waren plötzlich zwei Spezialisten an dem Nachmittag im Zimmer. Das gab es nie, weil die waren immer morgens da, nicht da, wenn ich da bin. Die kamen rein mit einem Untersuchungsgerät und hatte plötzlich Zeit. Und dann konnten wir uns unterhalten, ich konnte meine Frage stellen. Und dann wusste ich wieder ganz tief in meinem Herzen, wir müssen richtig. Gott sorgt hier, wir sind hier richtig, wir dürfen hier bleiben. Und wir haben auch ganz viel praktische Hilfe erlebt. Ich hatte Menschen, die haben gesagt, hey, wasch deine Wäsche, bügeln tu ich. Man hatte jemand, der kam, ohne Witz, jede Woche, und die haben selber große Familien, viel zu tun, jede Woche kam er mit seinem Auto, hat sein Rasenmäher auspackt, also ein sehr großes Grundstück, und hat uns jede Woche den Rasen gemäht. Ich hatte Leute, die haben plötzlich angerufen und gesagt, du würdest mich nie fragen, aber wann kann ich für euch kochen? Wann kommt ihr daheim? Wann ist eine gute Zeit? Und ab dem Moment hatte ich immer, ich glaube, es war damals immer dienstags, ein warmes Mittagessen auf dem Tisch, ohne dass ich mich kümmern musste. Was später noch kam, da muss ich dazu sagen, ist sogar nicht Christ, die kennen uns nur flüchtig von unseren Geburtstagen, hat jemand für uns hier wöchentlich eingekauft. Aber da musste ich lernen, ich muss die Hilfe auch annehmen. Ja, der hat wöchentlich gesagt, Steffi, ich gehe zu dir einkaufen, was brauchst du? Am Anfang dachte ich, komm, das ein bisschen einkaufen, brauche ich keine Hilfe, das kriege ich schon gut alleine hin. Nur na, ich dachte, eigentlich bist du ganz sehr stolz. Ne? Eigentlich verwirrst du das so ab. Und der will dir einfach nur helfen. Also habe ich mir meine Liste geschickt und das ging über viele, viele Monate. Selbst wo der Arno wieder daheim war, hat er einfach für uns mit eingekauft. Und das war auch so ein Geschenk, wo ich dachte, krass. Als ich ganz verzweifelt war, also wo die ganze schwere Zeit war, da lag ich nachts auch im Bett und habe gesagt, hey, wo geht die Reise eigentlich hin? Was hast du eigentlich vor? Ich komme damit nicht klar. Zeig mir mal irgendwo, wo geht es eigentlich hin? Und ich muss sagen, ich weiß eigentlich nie, was ich träume. Von Bildern habe ich schon gehört, dass Menschen Bilder kriegen. Ich hatte es vorher noch nie so ein Erlebnis. Aber in der Nacht hatte ich wirklich einen Traum. Da war unsere Wiese voll mit lauter Männern aus der Gemeinde Christi, wo wir befreundet waren. Waren lauter Männer, muss ich sagen. Die standen da im Kreis. Du warst noch nicht dabei. Und dann kam der Arno mit dem Bild, was wir vorhin gesehen haben. Ich sage mal, als kleiner, gebrochener Mann, ganz langsam in den Kreis und wurde von jedem erkerzt und wurde im Kreis der Freunde wieder willkommen geheißen. Und das war mein Bild. Ab dem Moment wusste ich, egal wie das hier alles läuft, egal wie es ausgeht, aber heimkommen wird er. Er wird auf jeden Fall heimkommen. Und immer wenn ich wieder zweifelt habe, wo ich nicht gewusst habe, Mensch, wie soll das jetzt wieder werden, dann habe ich vor meinem inneren Auge wieder dieses Bild bekommen. Denn die Jungs, die da standen, ich glaube, 3 Jahre später hat man die Situation dann wirklich, gell? Das war dann echt schön zu sehen. Gott war und ist in so viele Facetten unseres Lebens und er zeigt sich. Und, aber ich muss auch einen Blick dafür, aber ich muss es auch erkennen wollen, wenn ich erkenne. Und manche sieht man auch nur rückblickend. Und ich möchte euch einfach ermutigen, einen Blick dafür zu bekommen, auf Gottes Wirken, in kleine Dinge in unserem Leben. Arno hat schon gesagt, wir haben 1,5 Jahre gerungen, es gab Auf und es gab Abs. Und trotzdem sage ich immer, es ist Gnade, dass wir als Ehepaar heute hier stehen dürfen. Ich bin ja auch ganz ehrlich, es ist Gnade. Es ist schön, wenn wir wieder zusammen sein dürfen, wir sind auch dankbar dafür. Aber das wieder zu leben, ist auch eine ganz große Herausforderung. Dass es sich alles wieder, jeder sein Posten wieder auch kriegt, ist eine große Herausforderung. Dass der eine wieder abgibt, der andere wieder Aufgabe bekommt. Das sind Spannungsfelder, wo man als Mann denkt, pff, ja, das ist auch nicht ohne. Das sind auch Kämpfe. Deswegen sage ich immer, das ist einfach nur Gnade, dass man zusammen sein darf. Ach, das Bild, ja. Ein zweiter. Ach ja, das war nach der Kur, wo wir heimkamen. Da hat die Emmy und der Arno haben sich dann nach 3 Monaten mal wieder gesehen. Genau. Ja, wenn beide komplett über ihre Grenze gegangen sind und erschöpft sind, dann ist das Leben schon auch sehr, sehr, sehr spannend. Nächstes Bild, gut. Welches? Kam keins mehr, oder? Also es war eine schwere Zeit, Aber es war im Nachgang, muss ich sagen, es war eine sehr wertvolle Zeit. Eine Zeit mit ganz viel Segen in ganz verschiedenen Bereichen. Es hat manches geändert, es hat manches neu sortiert, aber wir haben sehr viel gelernt. Wir haben gelernt, Gebet hat Macht und es hat Kraft. Es gibt Engel, tatsächlich. Es gibt einen Morgen. Es geht weiter. Jesus begegnet uns in unsere Tiefe und er hilft uns wieder beim Aufstehen. Stolz verhindert manchmal das Gute, also manchmal müssen wir uns ganz stolz auch überwinden. Gott ist im Detail. Und das größte Wunder, was es gibt, ist ein tiefer Friede von Jesus zu erleben. Am Arno ist noch ein Vers wichtig geworden, möchte ich jetzt noch zum Schluss lesen. Steht in Lukas 12, Vers 8. Wer sich hier auf der Erde zu mir bekennt, zu dem wird sich der Menschensohn auch in der Gegenwart der Engel Gottes bekennen. Amen.
Also das war's jetzt für jetzt. Aber wenn... Aber wenn ihr noch Fragen habt, ihr etwas ganz genau wissen wollt, die Zeit ist sicherlich einzurichten und es gibt auch noch eine Zeit danach. Das heißt also, wir beantworten gerne jede Frage, weil es ist wirklich sehr, sehr intensiv gewesen und wir haben das nur gestreift, was wir erlebt haben. Das war ja sehr lebensbejahend am Ende. Und wie so ein Drahtseilakt aussehen kann, das haben wir hier nochmal dargestellt. Ein Satz ist mir noch wichtig. Wenn euer Herz Ja zu Jesus sagt, ist das alles, was es braucht und das ist alles, was zählt. Amen. Letztes Bild. Und so kann es dann sein.
Ja, mir bleibt eigentlich nur noch ganz, ganz herzlichen Dank euch zu sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute hier zu sein, dass ihr uns so intime Einblicke gegeben habt in das, was ihr erlebt habt und dass ihr uns dadurch einfach auch ermutigt habt, ja, dass ihr das jetzt einfach auch weitergebt, was ihr mit Jesus erlebt habt. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und mir ist eigentlich nur als allerletzter Gedanke, wenn die beiden das so erzählen, ja, dann ist man manchmal so ein bisschen versucht, vielleicht zu denken, naja gut, okay, das habt ihr erlebt, das ist euer Gott. Ja? Und ich möchte euch noch zusprechen, ihr glaubt an denselben Gott. Es ist derselbe Jesus, der in deinem Leben der Herr ist, ja, wie in dem Leben von den beiden. Und das macht mir unglaublich Mut und ich spreche uns jetzt einfach noch den Segen Gottes zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Schon ein bisschen später, aber ihr beiden seid noch ein kleines bisschen da, wenn ihr euch so richtig verstanden habt. Nutzt die Gelegenheit noch und ja,